Lernen Sie oder Ihr Kind eine Fremdsprache? Oder kennen Sie jemanden, der es gerade tut? Die SBS National Languages Competition 2018 ist genau das Richtige für Sie. Noch bis und mit 18. November. Alle Infos bei sbs.com.au/nlc18. Und damit willkommen in der zweiten Sendehälfte. Ich bin Christian Fröhlicher. Jetzt mit einem Studiogast hier bei uns am Federation Square in Melbourne, der Domkantor St. Marien bei Dresden, Albrecht Koch. Ich grüße Sie.
Schönen guten Abend.
Was führt Sie nach Australien?
Die Musik natürlich. Also ich bin hier, um Konzerte zu spielen, war in Sydney schon, in Brisbane habe ich gespielt, bin jetzt die ganze Woche in Melbourne und werde hier zum einen in der Kantatenreihe von St. John's Lutheran Church Southgate eine Bach-Kantate dirigieren am Sonntag und für die Australian Bach Society auch ein Konzert leiten. Das ist am Samstag auch in St. John's.
Was macht ein Domkantor?
Also Kantor ist ja die alte Bezeichnung in Deutschland für die Vorsänger eigentlich in den Kirchen, die also die Choräle, als es die Orgel die Choräle noch nicht begleitet hat, intoniert haben. Und heutzutage ist Kantor eigentlich schon seit der Barockzeit die Bezeichnung für den, der quasi die Chormusik an einer Kirche zu verantworten hat. Gäbe dann noch als Pendant dazu den Organisten, aber es gibt nur noch ganz wenige Kirchen in Deutschland eigentlich, die beide Positionen halten. Also ich bin quasi Kantor und Organist in einem in Freiberg am Dom St. Marien.
Johann Sebastian Bach war ja auch ein Domkantor, nicht wahr?
Ja, er war kein Domkantor, weil er nur, in Anführungszeichen, nur an der Thomaskirche war. Also er war dann eben der Thomaskantor. Man nimmt quasi, man sagt entweder man ist der Kantor oder bei bedeutenden Kirchen, meinetwegen die Thomaskirche in Leipzig oder die Kreuzkirche in Dresden, nimmt man den Eigennamen, der Thomaskantor, der Kreuzkantor. Ist man an einem Dom, dann ist man ein Domkantor. Ja, es ist wie ein wenig mehr Ruhm. Aber Bach hat quasi genau das Gleiche getan. Er hat einen Chor geleitet. Zu seiner Zeit musste man noch unterrichten, hat auch Latein gegeben an der Thomasschule. Das bleibt mir nun zum Glück erspart, zumal mein Latein nicht so dolle war in der Schule. Aber da sind natürlich Ähnlichkeiten, trotz der 300 Jahre, die dazwischen liegen.
Hören wir doch rein in eins Ihrer Werke. Ja. Also von Ihnen gespielt, natürlich nicht komponiert, aber was ist es?
Also wir hören die Sinfonia aus der Kantate Wir danken dir Gott, wir danken dir, aufgenommen im Freiberger Dom an der Silbermann-Orgel von 1714 und es spielt die Batzdorfer Hofkapelle dazu, ein Barockorchester aus Sachsen und ich habe die Freude zu dirigieren und Johannes Unger, der übrigens an der Kirche sitzt, an der Dietrich Buxtehude mal Kantor war, wer den Namen schon gehört hat, in Lübeck, der wird die Orgel spielen. Thank you.
funktioniert eigentlich so eine Orgel, nicht? Das ist ja so ein Ungetüm, von dem die wenigsten aber eigentlich wissen, wie es funktioniert.
Ein Ungetüm würde ich nicht sagen. Es ist einfach ein riesengroßes Instrument und das ist das Faszinierende ja daran, auch faszinierend für Kinder. Aber da man sagt, die Orgel ist die Königin der Instrumente, würde ich sie nicht als Ungetüm bezeichnen, sondern als etwas sehr Großes und sehr Schönes und auch durchaus Anmutiges. Ein sehr großes Musikinstrument zu spielen von einer Person, früher voll mechanisch gebaut, also mit ganz vielen Pfeifen drinne, die man auf Klaviaturen, wie eigentlich beim Klavier auch, könnte man sagen, spielt. Aber der Kosmos, der sozusagen dahinter steckt, hinter so einem Prospekt, der so fantastisch aussieht, geht natürlich viel, viel weiter und ist schwer zu durchschauen, das gebe ich zu für einen Außenstehenden. Aber ich glaube, zum einen kann man es gut erklären. Also wir sind natürlich auf der anderen Seite der Welt. Wir haben in Freiberg ein wunderbares Museum, wo man eben genau das sich anschauen kann, wo man auch quasi ja durch eine Orgel hindurchschauen kann. Auf der anderen Seite muss die Orgel für die Leute gerade im Barock oder noch früher, vor 300, 400, 500 Jahren, etwas ganz Unwahrscheinliches gewesen sein, weil mir fällt kaum ein anderes Instrument oder kaum eine andere Maschine ein, die eigentlich so komplex wie eine Orgel gebaut war.
Und auch so und laut ist. Klingt, nicht? Also ja. Das war ja in einer Zeit wahrscheinlich oder ganz bestimmt ohne Verstärker und ohne irgendwelche Maschinen, weil da ist ja auch ein Blasbalg war früher dabei.
Ja, also die Orgel funktioniert genauso, wie sie eben früher funktionierte. Man braucht Wind. Ein Balg, man braucht Windladen, wo man den Wind quasi verteilt. Man braucht eine Klaviatur und eine Verbindung von der Klaviatur zu den Windladen und auf den Windladen drauf stehen die Pfeifen und die tönen dann im besten Falle schön. Ja? Und je größer die Orgel natürlich, umso lauter, je höher der Winddruck, den man quasi über den Balg erzeugt, umso lauter auch noch. Ja, und je größer, umso lauter. Aber ich will die Orgel nicht nur auf das Laute reduzieren, sondern sie hat eben ganz viel Stilles und Schönes auch, was man so vielleicht gar nicht vermutet, wenn man zunächst vor diesem riesigen Instrument steht. Sie kommt ursprünglich übrigens gar nicht aus der Kirche, sondern aus dem Theater, aus dem antiken Theater. Wir denken immer bei Orgel sofort an Kirche, Hochzeit, wie auch immer. Aber die Römer und die Griechen, vor allem die Griechen, haben sie erfunden, die Römer haben sie genutzt und sie kamen dann über den Kaiserhof in Aachen nach Mitteleuropa sozusagen. Und da wurden diese Instrumente wie so ein Ding, das zu den Stellenwert und die Geltung unterstützte eines Hofes. Und es dauerte nicht lange, dass auch die Bischöfe auf die Idee kamen, es wäre schön, so eine Orgel bei sich zu haben, denn was der Kaiser hat, das steht dem Bischof gut. Und so kam dann die Orgel vor vielen Jahrhunderten in die Kirche und heute ist sie ja letztendlich das Kircheninstrument per se, obwohl, also gerade hier in Australien, ich habe in Brisbane in der Town Hall gespielt, die spielen die Orgeln ja auch in den großen Konzerthallen an den Rathäusern historisch eine wichtige Rolle. Und wenn man rüber nach Asien schaut, in China, alle Konzertsäle, die da gebaut werden, alle haben sie natürlich große Konzertsaalorgeln in Japan. Also es ist ein sehr beliebtes Instrument auf der ganzen Welt.
Und man spielt ja nicht nur mit den Händen, man spielt auch mit den Füßen.
Man spielt mit den Händen und mit den Füßen, genau. Ich sage immer zu Eltern, die ihre Kinder bringen und sagen, geht das mit dem Orgelunterricht? Das ist gut für die Verknüpfung der Hirnhälften, weil Füße und Hände anders gesteuert werden, ist eine Herausforderung.
Was macht man mit den Füßen?
Die Füße machen genau das Gleiche, was die Hände machen. Also man hat ein Klavier für die Hände oder man hat drei Klaviere. Meine Orgel in Freiberg hat also drei Klaviere, nennt man Manuale, von Manus Hand, lateinisch. Die sind hintereinander, ein bisschen schräg nach oben aufgebaut und dann hat man nochmal ein großes Pedal von Pedis, Fuß. Und auf diesem Pedal hat man genauso Tasten über zwei Oktaven und dann kann man genauso Musik spielen, also kann auch Lieder spielen und schwer virtuose Sachen, die andere Leute erstaunen lassen sozusagen.
Interessant. Wir hören gleich wieder rein in Ihre Musik und dann zumal mit Ihnen an der Orgel, aber zuerst eine kurze Unterbrechung.
SBS.
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 SBS Radio.
Sie hören SBS Radio am Montagabend mit einem Studiogast, Albert Koch. Er ist Domkantor St. Marien in Freiberg in Sachsen. Sie sind im Moment in Australien, Sie haben uns über diese Konzert- und Studienreise erzählt oder werden es noch ein bisschen ausführen, aber vielleicht noch einmal ganz kurz zur Orgel. Da war also so ein Blasbalg und wie war das früher? Musste da jemand, so ein Knecht oder so, musste da stundenlang das Ding anfachen, so fast wie ein Feuer?
Naja, wir kennen den Blasbalg ja quasi vom Feuer anfachen. Nur, dass die Bälge in den Orgeln natürlich deutlich größer waren und sind. Und wenn wir jetzt einfach mal auf meine Orgel schauen, die hat 6 große Bälge, aber ein Balg hat da die Dimension von 1,60 Meter mal 3 Meter, so von den Grundflächen. Die wurden früher von sogenannten Kalkanten aufgezogen. Also war wie so eine Profession. Jede Kirche, jeder Organist hatte Kalkanten. Johann Sebastian Bach hatte als junger Organist auf seiner ersten Stelle in Arnstadt sogar einen von der Stadt bezahlten hauptberuflichen Kalkanten, der nur für ihn zuständig war. Das war in Freiberg nicht so, aber es gab Leute, die das getan haben und da war Wind da. Wobei man sagen muss, die Orgeln wurden vor allem im Gottesdienst gespielt und im Gottesdienst, der dauerte zwar lange, aber da waren allein eine Stunde oder noch länger Predigt zwischendrin. Da galt es ja nur, die Choräle zu begleiten und etwas Musik zwischendrin zu machen. Das heißt, man konnte sich auch entspannen zwischendrin. Das Schöne ist, wir haben in Freiberg natürlich einen elektrischen Motor mittlerweile dran. Das heißt, ein Gebläse bläst die Bälge auf und dann stehen die unter Luft und dann geht aber der Wind genauso wie früher von den Bälgen in das System Orgel hinein. Aber wir können in Freiberg nach wie vor die Bälge ebenso manuell aufziehen und je nachdem, was man mag, man kann sagen, historisch authentisch musizieren oder eben auch ökologisch bewusst, weil wir verbrauchen dann keinen Strom und können trotzdem die Orgel spielen und andere können sie hören.
Nachhaltig Orgel spielen.
Ja, genau.
Erstaunlich, dass man das kann. Wann war das mit der Elektrifizierung? Also wann gab es diesen Beruf dann halt nicht mehr, diesen Orgelanfacher?
Naja, die Elektrifizierung kam mit dem elektrischen Strom so um die Wende zum 20. Jahrhundert hin. Ja, aber es gibt bis heute, ich kriege das immer wieder erzählt, es gibt bis heute noch kleine Dorforgeln in Deutschland, die selten gespielt werden, die tatsächlich nur mit so einem Kalkanten, so einem Bälgetreter zu spielen sind. Aber die sind viel kleiner, da sind die Bälge viel kleiner, die Kirchen sind viel kleiner. Vielleicht hat man die Orgel einfach vergessen, deswegen ist es immer noch so.
Wunderbar. Hören wir wieder rein in die Musik, diesmal mit Ihnen an der Orgel. Ja. Was haben Sie sich ausgesucht?
Ja, als Gruß das wahrscheinlich berühmteste Orgelwerk, was es gibt, und zwar die Toccata in D-Moll von Johann Sebastian Bach. Und wer jetzt sich fragt, kenne ich das, und kurz dran bleibt und die ersten Töne hört, wird sagen, natürlich kenne ich es.
Ja, es muss einfach unheimlich Spaß machen, so eine Orgel zu spielen, gerade bei diesem Stück, nicht wahr?
Immer wieder und immer und überall. Deswegen bin ich auch so gerne wieder hier in Australien und gebe aber dennoch zu, wenn ich nach Hause komme, ist es auch immer wieder schön, weil irgendwie ist doch das, was ich in Freiberg habe, wahrscheinlich für mich, aber für viele andere auch die schönste Orgel der Welt tatsächlich.
Warum?
Ach, sie hat eine ganz eigene Seele. Erstmal ist es natürlich was Unglaubliches, an einem über 300 Jahre alten Instrument zu spielen, was noch genauso dasteht, wie es vor 300 Jahren gebaut worden ist. Und sie hat eine unglaubliche Klangschönheit, weil ihr Erbauer Gottfried Silbermann in der Gestaltung des Klanges einfach ein Genie war und der Raum mit seiner Akustik veredelt das sozusagen alles. Insofern, da kommt schon sehr viel dazu und ich bin ganz froh, dass ich nicht ganz alleine mit dieser Meinung auf der Welt bin. Lohnt sich also, sich dem Instrument etwas anzunähern.
Sie sind auch Präsident der Gottfried Silbermann Gesellschaft in Freiberg. Was tun Sie da?
Ja, der Name Gottfried Silbermann fiel ja schon quasi der Stradivari des Orgelbaus, könnte man sagen. Ein unwahrscheinlich bedeutender Orgelbauer bis in die Gegenwart, der also bis in die Gegenwart den Orgelbau und Orgelbauer prägt. Und es gibt in Freiberg, wo er 40 Jahre lang gewirkt hat, in dieser kleinen Stadt in der Nähe von Dresden, eine Gesellschaft seit 1990, also erst die politische Wende macht es ermöglicht, dass man einen Verein gründet, die sich dem Wirken eigentlich Gottfried Silbermanns zuwendet und deren Präsident bin ich. Wir machen da eine ganz vielfältige Arbeit. Ich habe ja eben schon berichtet von dieser Ausstellung, die wir in dem Haus, in dem er 40 Jahre lang seine Werkstatt hatte, betreiben. Wir machen viel Bildungsarbeit, arbeiten mit Kindern und Jugendlichen, präsentieren Orgeln für Touristen. Und dazu veranstalten wir alle zwei Jahre ein großes und sehr anerkanntes Musikfestival und führen einen Orgelwettbewerb durch, der sich große Beliebtheit erfreut, auch immer mal wieder mit australischen Teilnehmern und der auch sehr anerkannt ist in Europa.
Sie sagten, der Stradivari, der Orgelbauer Gottfried Silbermann, würden Sie so weit gehen zu sagen, allgemein die Deutschen waren und sind die besten Orgelbauer der Welt?
Ich glaube, dass der Orgelbau natürlich in Deutschland zu einer sehr frühen Zeit schon in einer sehr großen Blüte stand. Die UNESCO hat ja gerade den deutschen Orgelbau jetzt als immaterielles Weltkulturerbe anerkannt. Das finde ich auf der einen Seite richtig, auf der anderen Seite ist es Quatsch, weil der Orgelbau weltweit zu finden ist und auch historisch über Deutschland hinaus schon von Bedeutung war. Also wenn wir jetzt den deutschen Orgelbau des Barock betrachten, dann müssen wir auch sofort nach Holland schauen und dann schauen wir zu einem Ab Schnitger und da finden wir seine Orgeln auch in Südamerika, weil sie da über die Portugiesen hingekommen sind und auch hier in Australien gibt es in der Gegenwart Orgelbauer. Natürlich sind deutsche Orgelbauer oder stehen deutsche Orgelbauer in einem sehr guten Ruf und sind sicherlich auch weltweit führend, aber es gibt in der Gegenwart überall auf der Welt sehr, sehr gute Leute und auch sehr gute neue Instrumente.
Aber es ist ein westliches Instrument, geboren und entwickelt im Abendland sozusagen.
Ja, ja.
Gibt es oder kennen Sie Geschichten von Orgeln, die in der neuen Welt quasi die dorthin geschifft wurden? Das müssen ja faszinierende Geschichten sein.
Na, es gibt diese eine Orgel, ich weiß leider nicht den Ort, in dem sie hingekommen, in dem sie steht, diese eine Orgel von Ab Schnitger, die zunächst die er für Lissabon gebaut hat und die dann auf Befehl wohl des Königs in eine der Kolonien, also sie steht heute in Brasilien, verschifft wurde, noch im 18. Jahrhundert und so kam quasi plötzlich eine norddeutsche Barockorgel auf Befehl eines Portugiesen nach Brasilien.
Und bestimmt auch, ich weiß nicht, in Sibirien oder im Outback von Australien?
Also ich komme ja nur gerade aus dem Outback, da habe ich keine Orgel gefunden. Aber ansonsten gibt es nahezu mittlerweile überall auf der Welt Orgeln und dort, wo sie quasi nicht über die Kirchen eingeführt worden sind, da werden sie eigentlich über die Konzertsäle eingeführt. Also ich sprach vorhin von China, Japan, wobei in Japan und auch in Südkorea gibt es eine sehr starke kirchliche Tradition oder Kultur. Da an den Konzertsälen, aber auch in Südamerika, in Nordamerika sowieso, Afrika in den großen Konzertsälen. Also dort, wo klassische Kultur betrieben wird, gibt es Orgeln. Und wenn Sie dann keine Orgeln haben, dann können Sie immer noch schauen, gibt es Flöteninstrumente vielleicht, die eben wie die Panflöte mehrere Pfeifen nebeneinander anordnen, dass man darauf musiziert. Und dann ist das ja auch eine Orgel im weitläufigeren Sinne. Und wenn Sie 10 Flaschen mit Wasser unterschiedlich füllen, dass jede Flasche einen anderen Ton gibt, dann haben Sie auch ein Organum, also so ein Werk quasi. Das Wort Orgel ist ja nun nicht auf ein Musikinstrument, auf dieses jene Musikinstrument nur gerichtet, sondern das könnte man ja auch viel weiter sehen. Also dann sind auch die 10 Flaschen mit Wasser, auf denen man mit Schlägeln spielt, auch ein Musikinstrument. Übrigens etwas, was wir total gerne mit Kindern machen, Klang suchen in so ein Organum, so ein Werk bauen, was Klang produziert. Da brauchst du gar nicht große Handwerkskunst. Manchmal da genügen ein paar PET-Flaschen, wie wir, also diese Plasteflaschen heißen in Deutschland PET-Flaschen, so ein paar Plasteflaschen und da macht man einen Schlitz rein und schon ist da eine Tröte draus geworden.
Okay. Kommen wir zum Schluss zu den Konzerten. Ich glaube, es sind 2 jetzt am Wochenende im Raum Melbourne.
Genau, es sind 2 Veranstaltungen in St. John's Southgate. Zum einen bin ich von der Kirchgemeinde wieder eingeladen und quasi ernannt zum Visiting Music Director und werde da am Sonntag um 9 Uhr in der Früh den Gottesdienst spielen und die Bach-Kantate Es ist das Heil uns kommen her dirigieren. Eine ganz großartige Kantatenreihe. Meines Wissens die einzige Kirchgemeinde in Melbourne, die seit langen, vielen, vielen Jahren regelmäßig Kantaten in Gottesdiensten aufführt. Und mein Kollege und Freund Graham Lischke hier, der kennt wahrscheinlich weitaus mehr Kantaten als ich selber. Also diese Reihe sollte man kennen und man kann da auch gerne früh um 9 sich auf den Weg machen und erleben, wie Bach eigentlich im Gottesdienst die Kantaten musiziert hat, denn die sind ja keine Konzertmusik, sondern eine liturgische Gebrauchsmusik gewesen. Jede Woche hat er so ein Ding geschrieben und es wurde in Leipzig aufgeführt. Ganz anders ist die Tradition des Konzertes am Samstag um 7.30 Uhr abends, 19.30 Uhr mit dem Pre-Concert Talk. 6:30. Das ist eine Abendmusik, wie wir sie aus Lübeck kennen. Da veranstalteten die Organisten und Kantoren im 17. Jahrhundert Abendmusiken, Konzerte, die zwar geistlichen Charakter hatten, aber die eben wirklich ein Konzertformat hatten, ohne Pfarrer, ohne Predigt und mit Geld. Damit haben sie Geld verdient. Und so eine Abendmusik machen wir mit Werken von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Johann Kuhnau. Auch in St. John's Veranstalter. In diesem Fall ist die Australian Bach Society.
Wunderbar. Albert Koch, vielen, vielen Dank für dieses Interview und viel Glück und Erfolg mit den 2 Konzerten in Melbourne.
Ich habe zu danken. Vielen Dank.
SBS National Languages Competition 2018. Haben Sie schon daran teilgenommen? Der Wettbewerb richtet sich an alle, die eine Fremdsprache erlernen. Noch bis und mit 18. November. Alle Infos bei sbs.com.au/nlc18.